Herzlich willkommen zu unserem Christustreff heute am 16.10. Es freut mich, dass die Reihen trotz Adonia-Konzert in Pfalz-Grafenweiler doch gefüllt sind. Und heute wollen wir besonders den Stefan Kuhn begrüßen vom Hoffnungsland in Stuttgart. Und genau, zu Beginn freuen wir uns, dass wir alle zusammen sind und wird die Christiane mit uns beten. Und wir wollen den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ja, Herr Jesus, ich möchte danken, dass du gesagt hast, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du möchtest uns leiten und uns wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Danke, Herr Jesus, dass diese Zusage jedem Einzelnen von uns gilt. Danke für diesen Sonntag und für diesen Tag, den du uns gegeben hast und dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Du möchtest uns an diesem Sonntag begegnen und möchtest uns durch dein Wort stärken. Du siehst, was jeden uns gerade beschäftigt und was jeden von uns auch Angst macht. Danke, dass wir es bei dir abgeben dürfen, weil wir wissen, du kümmerst dich um uns. Herr, rede du jetzt durch dein Wort zu uns und schenk doch du, dass dein Wort in unserem Herzen einen Platz findet. Amen.
So, wir freuen uns heute, dass der Stefan Kuhn da ist. Er ist einer der Geschäftsführer von der Aktion Hoffnungsland und somit vom Hoffnungsland Dornstetten sozusagen mein Chef. Genau. Und Stefan, vielleicht kannst du noch ganz kurz zwei, drei Sachen zu dir sagen, wo du herkommst, ob du Familie hast und so weiter. Das wäre schön für uns mal zu wissen, für die, die dich nicht kennen.
Ja, ich glaube, manche kennen mich tatsächlich schon. Ich bin als Baby oder im Mutterleib schon zu den APIs getragen worden. Von dem her gibt es da schon eine ganz enge Verbindung schon von ganz früh. Ich habe eine Frau, 5 Kinder, 3 Jungs, 2 Mädels. Sehr cooles Alter, so zwischen 5 und 14. Ja, manche sagen, wart's ab. Andere sagen, Respekt, du bist jetzt schon voll drin. Also irgendwie, ich glaube, beides wird sein. Genau. Und Hoffnungsland, also wir kommen aus Bernhausen, das ist da in der Nähe von Stuttgart, aber eigentlich ist das Hoffnungsland ja nicht in Stuttgart, sondern die Idee war, das, was da in Stuttgart entstanden ist, rund um die API-Gemeinschaft mit Homezone, Kids, Familienprogramme, aber auch dem Hoffnungshaus, also all diese Dinge eben nicht nur in Stuttgart zu erleben, sondern zu gucken, wie kriegen wir das multipliziert? Wie kriegen wir das an viele Orte im Land? Und dass das dann hier in Dornstetten so geworden ist, wie es geworden ist, das ist einfach zum Staunen. Weitersehen. Ihr kennt wahrscheinlich nur dieses, wir sind gerade auf Sicht unterwegs, oder? Wir hören es nicht mehr ganz so häufig, aber es war die letzten 2 Jahre absolut bestimmend. Überall hieß es, ja, auf Sicht, mal gucken. Mal gucken, wie es nächste Woche ist. Manchmal ja wirklich nur so, gell? Und dann hat man im Nachhinein, genau, und im Nachhinein hat man dann erfahren, was man eigentlich schon ab Montag hätte umsetzen müssen. Also solche Dinge. Weitersehen, ich habe da einen Punkt dazwischen gemacht. Weitersehen. Also nicht nur einfach weitersehen, sondern weitersehen. Sehen. Mit dem Stichwort auf dem Weg ins Hoffnungsland. Warum diese Kombi? Da geht es mir jetzt gar nicht so arg um Aktion Hoffnungsland, das ist auch alles super. Aber ihr werdet gleich merken, bei dem Bibeltext, den ich ausgesucht habe, dass da ein ganz anderes Hoffnungsland gemeint ist. Und ja, wir leben auch von dieser Hoffnung, auch mitten im Hoffnungsland. Wer mitlesen möchte, 4. Mose 13. 4. Mose 13, 1 bis 33. Ich werde mal diesen Text lesen in Auszügen, so dass wir gut verstehen, was da eigentlich Sache ist. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden. das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm ihrer Väter je einen vornehmen Mann. Da sandte sie Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn. Allesamt waren sie Häupter der Israeliten. Und dann kommen die ganzen Namen. Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen, zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist. Und das Volk, das darin wohnt, ob stark oder schwach, wenig oder viel ist. Und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist. Was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen. Und wie der Boden ist, ob fett oder mager, ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig, bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land. Von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo es nach Hamat geht. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange. Das war nicht so eine Weintraube, die man einfach mit einer Hand nehmen konnte. Das ist ja fast unvorstellbar. Zu zweien auf einer Stange. Eine solche Weinrebe. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Und sie trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das sie uns sandet. Und wahrlich, Milch und Honig fließt darin. Und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen. Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren. Sie waren nur ausgesandte Kundschafter. Hochkarätig zwar, jeweils die Verantwortlichen der verschiedenen Stämme. Sie sollten erkunden, berichten, testen und spähen, etwas Mut im Koffer haben, mehr nicht. Sie waren jetzt nicht als die kleinen James Bonds losgeschickt, ja, die alles können und Abräumer. Nein, Scouts, um zu beobachten und zu berichten. Und dann kommen sie zurück. Voll bepackt mit den Früchten des Landes, mit der riesigen Traube, hab's vorhin schon gesagt, und auch voll bemerkenswerter Eindrücke. Und dann tun sie genau das, berichten. Ja, ja, das ist gutes Land. Ja, da wohnen Menschen, ja, dort wächst alles. Alles, was man so zum guten Leben braucht. Und seht, solche Weintrauben. Mann, riesig, schmackhaft, fruchtig. Herrlich, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Die Hoffnung, die tragen sie in den Händen. Wo hat man denn schon solche Trauben gesehen? Und sie haben den Gott der Hoffnung an ihrer Seite. Und dann kommt ja diese kleine, spannende Frage. Und? Können wir es auch einnehmen? Haben wir die militärischen, taktischen Möglichkeiten, um das uns verheißene Land auch zu erobern? Und plötzlich kippt diese Geschichte. Schöne Berichte der Scouts, super. Aber dann die allerwichtigste Frage, können wir auch rein? Antwort, nein. Was für eine schöne Bescherung. Und das schon mitten im Oktober, nicht erst dann. Also ich als Bibelleser, auch geübter Bibelleser und glaube viele von uns, die sind schnell dabei, sich auf die Seite dieser beiden zu stellen, Josua und Kaleb. Oder? Die haben doch langfristig gesehen auch recht mit dem, was sie sagen. Aber hey, lasst uns das mal prüfen, wären wir echt diese Hoffnungsträger gewesen, die damals das entscheidende Wort der Ermutigung gehabt hätten, mitten in diese Situation hinein? Wir, die wir vor Angst manchmal lieber davonlaufen? Wir, die wir eher hinterher alles besser wissen? Also da meine ich jetzt mich. Søren Kierkegaard, der hat mal diese Geschichte geschrieben. Die Christen, die leben wie Gänse auf einem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten und der redegewandteste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse. Erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten. Und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gegeben hat. Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Eines tun sie nicht. Sie fliegen nicht. Sie gehen zu ihrem Mittagsmahl. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Haben wir den Mut, neu aufzubrechen? Haben wir den Mut, neues Land einzunehmen, Mut zu fliegen? Oder wie sehr haben wir es uns vielleicht auch schon eingerichtet? Hier, in den Wüstenregionen, in den dürren Landen unseres Lebens. Gewohnheiten. Und wir haben irgendwann gesagt, ja, dann ist wohl das. Dann gibt es da vielleicht halt doch nicht mehr. Ich will das auch hineinfragen in die heutige Situation. Bei all den Sorgen, die da sind. Bei unserer weltpolitischen Lage, wo wir auch gar nichts mehr verstehen und gar nicht mehr durchsteigen. Aber auch in unserem Land. In unserer Kirche, vor Ort, in unseren Familien. Haben wir den Mut, neues Land einzunehmen? Neu aufzubrechen? Ich glaube, was wichtig für uns ist, und das ist nicht anders als damals, auf dem Weg ins Hoffnungsland geht es darum, die Realität so zu sehen, wie sie ist. Nichts beschönigen, nicht verharmlosen. Das Schöne des Landes sehen, staunen, fragen, auch Dinge bedenken. Mensch, 40 Tage, 40 Tage haben die sich Zeit genommen, um sich das genau anzugucken. 40 Tage, sowohl vom Berg, diesen Überblick, als auch sämtliche Bereiche angeschaut, bis hin zum Boden, die Bäume, was da wachsen kann. Und dann die Menschen sehen, die Söhne Anaks, viele verschiedene Völker. Und genau da kommt dann auch das Raunen ins Volk. Und Kaleb bringt das Volk zum Schweigen und ergreift das Wort und lädt ein zum Weitersehen. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. So Kaleb. Und da wird mir deutlich, Weitersehen bedeutet nicht nur die eigenen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten sehen, sondern auch die Verheißung und die Möglichkeit Gottes zu sehen. Und zu dieser Realität, da gehört eben dann auch der Glaube an diesen mächtigen Gott. Und seine Verheißung in Vers 1, habt ihr sie noch im Ohr? Gleich zu Anfang. Ein Land, das ich den Israeliten geben will. Weitersehen bedeutet die ganze Realität sehen. Die ganze Realität sehen. Nicht nur unsere Möglichkeiten, sondern auch, was Gott verheißen hat und was er tun will und auch tun kann. Ich glaube, ganz wichtig ist unsere Haltung, um so eine Perspektive einzunehmen. Ein Blickwinkel, eine verinnerlichte Sichtweise, ein Hinüberschauen über die gewohnte Begrenzungen drüber hinaus. Und ich glaube, genau da zeigt sich der gewaltige Unterschied. Der Unterschied zwischen den beiden, Josua und Kaleb, und dem Rest der Leute. Es waren weitere 10. 10-2 stand es da. Die einen hatten Mut und den anderen ist das Herz in die Hose gerutscht. Und ich habe mich echt gefragt, auch in der Vorbereitung, hey, warum wohl sinkt ihnen der Mut? Warum ist ihnen dieser Mut abhanden gekommen? Und vielleicht ist auch die Frage an uns. Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viel Misstrauen gegenüber Gott da war. Wir hatten doch schon versucht, ihn beim Wort zu nehmen, sind jämmerlich gescheitert. Immer wieder an der gleichen Stelle gelandet. Ja, immer wieder geholfen, aber irgendwie doch. Da schleicht sich Misstrauen ein. Und dann wirkt es wie Gift. Wie will da wirklich Vertrauen wachsen? Und es führt ja dann so weit, dass sie in ihrer Argumentation nochmal Gerüchte gebrauchen. So steht es in der Bibel selber, dieses Wort Gerüchte. Sie verbreiten Gerüchte und sagen, dort sind Riesen, die fressen Menschen. Oh Mann, wie schnell leiden wir selber an Selbstverzwergung, machen uns so klein. Machen uns klein und vergessen den hinter uns stehenden, uns aufrichtenden, großen Gott. Und dieser Gott und angesichts seiner Größe, da wird doch auch jeder Riese zu einem Zwerg. Ist uns das eigentlich bewusst, wenn wir wieder vor so großen Riesen stehen, vor so großen Herausforderungen? Ich möchte euch mal fragen, vorhin ist das ja auch schon angeklungen, auch im Gebet, was sind es denn gerade für Riesen bei dir, bei Ihnen, bei euch? Ist so die Gesamtlage, die euch echt zu schaffen macht? Oder vielleicht auch was ganz Persönliches? Oder auch die Frage, wie wir als Gemeinschaft weitergehen wollen? Was sind denn so Riesen für dich, für euch? Wo wächst die Angst, die Unsicherheit, vielleicht auch das Misstrauen gegenüber Gott? Wie sehr hören wir auf die Gerüchte? Vielleicht einseitig auf die Erfahrung derer, die scheinbar von Gott enttäuscht wurden? Oder wir bleiben ganz bei unseren eigenen Grenzen stehen. Über Josua und Kaleb wird im nächsten Kapitel gesagt, das ist dann 4. Mose 14, Vers 24, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist. Das ist der Schlüssel. Gottes Geist, der uns überhaupt erst die Möglichkeit gibt, diesen großen Gott zu sehen. Und ihn nicht irgendwo bei anderen zu sehen, sondern auch zu vertrauen, dass dieser große Gott auch für meine Herausforderungen dasteht, mich aufrichten will. Manchmal auch für mich die Kämpfe führt. Aber auf jeden Fall mit mir gemeinsam auch durchs tiefe Tal durchgehen will. Psalm 23. Wir haben keine Weintrauben. Aber wir haben Krippe und Kreuz. Und wir haben die Krone. Diese drei. Als Zeichen des Auferstandenen. Jesus ist bei uns. Ist das denn nichts? Er lädt uns ein. Kommt her. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr unter eurer Last leidet, die ihr gar nicht wisst, wie ihr die nächsten Riesen und die nächsten Mauern überwinden wollt. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Ich will euch einen neuen Blick schenken, der weiter sieht. Und er sagt nicht nur, kommt her, sondern er sagt noch mehr. Er sagt, und ich bin bei dir. Ich will bei dir ankommen und bei dir bleiben. Ich sehe, was du gerade vor Augen hast. Ich sehe das. Und ich fühle mit dir mit, wo du Angst und Zweifel und Unsicherheit aufkommen. Ich fühle mit dir mit. Aber dann komm, sieh doch, was ich schon sehe. Krippe, Kreuz und Thron sind aus demselben Holz geschnitzt. Ja, es ist diese ganze Auferstehungsmacht, die uns gilt und die uns auch überwinden lässt, immer wieder neu. Und andere Dinge durchstehen lässt, weil wir nicht da alleine bleiben. Also ich finde, wir haben so viel Grund, Mut zu machen. So viel Grund als wirklich Hoffnungsträger, weil die Hoffnung in uns lebt, Jesus. Wir tragen ihn im Herzen. Und dann lasst es durchscheinen, dann lasst es raus. Vielleicht genau in diesem ermutigenden Wort zur richtigen Zeit. Und wo ihr selber die Ermutigung braucht, dann nutzt die Gemeinschaft untereinander, dann geht aufeinander zu und dann werdet ehrlich voreinander und sagt, hey, darf ich dir mal was sagen? So geht's mir gerade. Kannst du mir helfen, wieder auf diesen aufrichtigen, großen Gott zu schauen, weiter zu sehen als diesen nächsten Schritt, den ich gerade nur sehe? Komm, dann hilf mir. Und dann ermutigt euch gegenseitig wieder neu. Ja, christlicher Glaube scheint in der Defensive, mitten in unserer Stadt, in unserem Land, bei den Politikern. Aber hey, lasst uns hier doch auch mit seinem Blick hineinwirken, die Möglichkeiten finden und neues Land einzunehmen. Ganz im Persönlichen, aber auch miteinander. Ja, wir sind berufen, Hoffnungsmenschen zu sein. Ich möchte einladen, dass wir noch miteinander beten. Jesus, danke, dass da so viel von dir in diesem alten, alttestamentlichen Text aufleuchtet. Von dir, deinem Geist, deiner Größe, von deiner Herrlichkeit, von deiner Auferstehungsmacht, aber auch dem, dass du wirklich der bist, der gelitten hat. Bis ins Tiefste gegangen bist, ja, in den Tod. Unvorstellbar. Und dass es somit auch kein Leid gibt, das du nicht schon kennst. Und danke, dass du es bist, der einlädt. Der uns einlädt, deinen Blick zu bekommen auf unser eigenes Leben. Auf die Menschen in unserer Umgebung. Auf unsere Stadt, auf unser Land. Schenk uns wirklich deinen Blick voller Liebe. Deinen Blick, der weiter sieht. Und der die ganze Realität sieht. Die Herausforderungen, das Schöne, das Beschwerliche. Aber auch das, was du tun willst und du tun kannst und du tun wirst. Aufgrund deiner Verheißung. Und danke, dass wir jetzt uns festmachen können mit dir. An deiner Hand. Und dass du uns mitnehmen wirst und uns auch nichts und niemand draus rausreißen kann. Bis auch zu diesem verheißenen Land, dem Hoffnungsland. deiner Ewigkeit. Danke, dass du auch bis dahin, jetzt schon und bis dahin an unserer Seite sein wirst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und versuch nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne dich der Vater, der dich mit seinen liebenden Armen empfängt und umarmt und der einfach unheimlich groß ist, viel größer, als es jeder Riese in deinem Leben nur sein kann. Es segne dich Jesus, der Sohn, der Krippe, Kreuz und Krone zueinander bringt und der durch seinen Geist in uns wohnt und uns immer wieder neu daran erinnert und ermutigt und tröstet da, wo wir Trost brauchen. So segne dich, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.